Wir Biobauern, der Podcast, in dem sich alles um die täglichen Herausforderungen und Chancen in der ökologischen Landwirtschaft dreht. Egal, ob es um Rinder, Schweine oder Geflügelhaltung, den Ackerbau oder Grünland geht. Wir liefern dir praxisnahe Tipps und Impulse, die dir helfen können, deinen Biobetrieb erfolgreicher und effizienter zu gestalten. Als Beratung für Naturland begleiten wir dich auf diesem Weg. Also, packen wir es an.
Hi, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein zentrales Werkzeug im ökologischen Ackerbau. Für Bodenfruchtbarkeit, stabile Erträge und gesunde Pflanzen. Die Fruchtfolge. Vielleicht kennst du das. Die Erträge stagnieren, Unkrautdruck nimmt zu und der Boden scheint müder zu werden. Dann lohnt es sich, deine Fruchtfolge mal genauer anzuschauen. Heute reden wir darüber, wie du mit der richtigen Planung deinen Boden wieder ins Gleichgewicht bringen kannst und langfristig gesunde Erträge sicherst. Hierzu habe ich heute wieder Stefan Fee, den Leiter der Ackerbauberatung aus Unterfranken, mit dabei. Er kennt aus seiner langjährigen Beratungserfahrung die Stellschrauben einer gut geplanten Fruchtfolge und teilt uns heute sein Fachwissen. Schön, dass du da bist.
Hallo Celine.
Als Biobauer ist auch wieder Roman Goldberger mit dabei. Er hat schon viel in der Fruchtfolge ausprobiert und berichtet von seinen Erfahrungen und Problemen aus der Praxis. Schön, dass du da bist.
Servus Celine.
Um mal so in das Thema einzusteigen, warum kommt man im Ökolandbau um die Fruchtfolge nicht rum? Was leistet sie alles, Stefan?
Da gibt es ja wunderschöne Grafiken, die man da sich anschauen kann, was die Wirkung der Fruchtfolge alles ist. Und niemand hat es so richtig auf dem Schirm, aber die Fruchtfolge ist letzten Endes das zentrale Stellelement für alle Funktionen. Egal, ob wir schauen, was Unkraut betrifft, wie ich meine Düngung plane, das muss alles in einen groben Rahmen gebracht werden. Aber viele haben ja dann Angst, dass wenn das festgezurrt wird, dass man da nichts mehr ändern kann. Aber ein Plan ist natürlich da, um davon abzuweichen. Und deswegen muss keine Angst haben, dass wir jetzt hier absolut feste Fruchtfolgenideen teilen.
Roman, wie war es bei dir früher? Hast du dich schon immer stark mit der Fruchtfolge beschäftigt oder gab es mal Aha-Momente? Was kannst du uns da mitteilen?
Ja, das mit der Fruchtfolge, das ist bei unserem Betrieb ein Kampf seit der Stunde Null, muss ich sagen. Dass ich es überhaupt in diesem Podcast geschafft habe, ist ja schon lustig, weil ich bei der Fruchtfolge, glaube ich, wirklich keine Fehler ausgelassen habe in der Vergangenheit. Unterm Strich haben wir bei unserem Betrieb zu wenig Stickstoff. Aber ich war auch in der Vergangenheit etwas zu geizig, um jedes Jahr Kleegras anzubauen, weil wir halt die Verwertung nicht dafür haben. Und dann redet man es sich ein, dass man Körnerleguminosen anbaut und mit Leguminosen-Zwischenfrüchten auch genügend Stickstoff für den nachfolgenden Mais sammelt, was dann wieder in die Hose geht. Aber mittlerweile würde ich sagen, bin ich geheilt. Ich freue mich jedenfalls jetzt schon auf die Gratisberatung von Stefan, unserem Fruchtfolge-Guru.
Genau, wenn wir jetzt die Probleme von Roman so ein bisschen aufgreifen, was würdest du sagen, Stefan, was sind die Grundprinzipien, wenn ich jetzt eine Fruchtfolge neu plan, was sind die Faustregeln, worauf würdest du da achten?
Ja, also grundlegend muss man immer mit den Leguminosen anfangen. Das ist das Grundproblem, denn da haben wir die Anbaupausen, von denen wir nicht abweichen dürfen. Und diese Anbaupausen, die geben uns eigentlich vor, welche Struktur die Fruchtfolge hat. Und am sensibelsten ist da die Erbse. Also bei der Erbse müssen wir mittlerweile wirklich von 8 bis 10 Jahren Anbaupause sprechen, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, weil da einfach die Fruchtfolgekrankheiten, also diese klassische Leguminosenmüdigkeit, die man so kennt, das ist ein Komplex aus verschiedenen Fruchtfolge, also aus verschiedenen Krankheiten, die halt eben sich in der Fruchtfolge halten. Und da muss ich eben drauf achten. Und wenn man in der Literatur schaut, dann sieht man, dass da früher die Abstände auch kürzer waren. Mittlerweile müssen wir da eher ein bisschen weitergehen. Da gibt es verschiedene Theorien dazu. Das kann eben wegen dem Rückgang der organischen Düngung zum einen damit zu tun haben, weil einfach der Boden weniger belebt ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mehr Leguminosen im Anbau als vielleicht noch früher. Und so habe ich dann eben meine Leguminosen, die ich da als erstes in die Reihenfolge bringen will. Und dann garniere ich quasi die anderen Kulturen außenrum.
Wie sieht denn deine aktuelle Fruchtfolge aus, Roman?
Ja, das ist ja das Problem. Sie wechselt ja fast jährlich, weil ich jedes Jahr wieder unter Anführungszeichen gute neue Ideen habe. Aber es gibt schon ein Grundkonzept. Ich fange mit Kleegras an, das halt zum Stickstoffaufbau dient und auch eine gute unkrautunterdrückende Wirkung hat. Also vor allem die Distel mag es ja nicht, wenn man es oft abmäht. Dann kommt bei uns Körnermais als Stickstoffzehrer zur Fütterung unserer Schweine. Hier bringe ich vor dem Anbau Mist aus. Dann kommt ein Gemenge aus Wintererbse und Tritikale, also als Herbstkultur, als Leguminose, die mit dem stickstoffleeren Boden, wenn man so sagen kann, eigentlich ganz gut umgehen kann. Auch das ist dann eine Kultur, die ich verfüttere, ein Eiweißfutter. Danach kommt Tritikale, dem muss ich etwas mit Gülle im Frühjahr unter die Arme helfen. Dann Soja, vor Soja halt eine Zwischenfrucht, eine ohne Leguminosen. Und dann als abtragende Kultur habe ich Dinkel. Also wir haben eine sechsreihige Fruchtfolge, wenn man so sagen kann. Und ja, ich bin mir beim Mais nicht ganz sicher, würden wir auf den Mais verzichten, würde wahrscheinlich das Stickstoffdepot, das wir durch Kleegras anbauen, wohl für zwei stickstoffzehrende Kulturen reichen, vielleicht Weizen und Tritikale danach, aber das werden wir mal sehen.
Stefan, also Roman meinte ja jetzt, er will wieder mehr auf Kleegras setzen. Ist es allgemein auch für einen reinen Ackerbaubetrieb der Kleegras in der Fruchtfolge sinnvoll? Also du bist ja am Anfang schon auf die Leguminosen eingegangen, dass die einfach so eine Basis darstellen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
Ja, also das Ziel muss sein, dass man am Anfang der Fruchtfolge ein gut funktionierendes Kleegras platziert. Das kann entweder in einem Ackerbaubetrieb ein reiner Kleebestand sein, ein Mix aus verschiedenen Kleearten, Weißklee, Rotklee, Schwedenklee. Das kann auch eine Luzerne sein. Das kann aber auch eben eine grasbetonte Kleegrasmischung sein, wenn ich jetzt ein Milchviehbetrieb bin. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man dem Bestand die notwendige Zeit gibt, um den Stickstoff auch zu fixieren und da auch die entsprechenden Arten wählt. Also man kann über ein einjähriges Sommerkleegras bis hin zu einer dreijährigen Luzerne verschiedenste Dinge machen. Wichtig ist eben, dass man, wie Roman das auch gesagt hat, wenn ich natürlich nur ein einjähriges Kleegras habe und dann gleich mit einem Starkzehrer wie Mais komme, natürlich dann für die nachfolgenden Kulturen nicht so viel Stickstoff habe, wie jetzt eine mehrjährige Luzerne, die dann natürlich auch noch über mehrere Jahre hinweg dann auch was nachliefert, weil sie einfach auch viel Wurzelmasse im Boden zurücklässt, die dann natürlich weniger stark mineralisiert als jetzt die Knöllchen. Die Knöllchen haben ein CN-Verhältnis von 1 zu 5. Das bedeutet, die mineralisieren sehr schnell. Also Boden hat ja, unser Ackerboden hat normalerweise ein CN-Verhältnis von 1 zu 10. Und je nachdem, was ich dann für Wurzeln habe, haben die halt ein sehr viel höheres CN-Verhältnis. Und dementsprechend habe ich natürlich vom Umbruch her dann auch verschiedene Phasen, in denen der Stickstoff nachgeliefert wird, aber das ist nochmal ein ganz eigenes Thema.
Wann würdest du Luzernegras und wann würdest du Kleegras empfehlen? Für welche Betriebe oder für welche Standorte?
Es kommt also immer auf die Standzeit an. Möchte ich jetzt mein Kleegras nur überjährig stehen haben, dann macht die Luzerne wenig Sinn, weil das natürlich schon seine Wirkung nur dann entfaltet, die Luzerne, wenn ich die auch über 2 oder 3 Jahre stehen lasse. Also da macht dann wirklich eine reine Luzerne macht da keinen Sinn. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich möchte auf der Fläche eine Distelsanierung machen über 3 Jahre, dann macht die Luzerne da Sinn. Genauso muss ich ein bisschen auf den Boden schauen. Habe ich jetzt einen sehr kalkhaltigen Boden, dann fühlt sich die Luzerne da natürlich sehr wohl. Dann ist es da die klassische Empfehlung. Wenn ich jetzt einen Boden habe, auf dem überhaupt kein freier Kalk vorhanden ist, ein Sandboden, da muss ich natürlich dann schon schauen, dass ich in Richtung Klee gehe, der dann damit zurechtkommt. Genauso gibt es dann auch noch Spezialisten. Also wenn ich einen Boden habe, der wirklich sehr staunass ist, dann muss ich natürlich eher in Richtung Schwedenklee gehen, der das am besten verkraftet. Also da Kleegrasmischung, da kann man sich wirklich dann verausgaben. Wenn man sich jetzt unsicher ist, was am Standort am besten wächst, dann kann man ganz klassisch hergehen und kann einfach mal 5 Kilo Weißklee, 5 Kilo Luzerne, 5 Kilo Rotklee, 5 Kilo Gräser mischen. Und kann das einfach mal ausprobieren, was am Standort sich dann am besten entwickelt.
Genau, wir haben dem Thema Stickstoff auch eine extra Folge gewidmet. Da gerne auch mal reinhören. Dennoch möchte ich das Thema kurz anreißen. Was machst du konkret, Roman, bezogen auf den Stickstoff?
Ja, ich würde ja, also neben Kleegras, was ich ja schon erwähnt habe, würde ich noch eine andere Kultur erwähnen. Das ist das Gemenge aus Wintererbse und Ritikale. Mit der bin ich halt sehr zufrieden. Ich persönlich, also wir bauen da ca. 120 Kilogramm Tritikale und 30 Kilogramm Wintererbse. Das ist halt eine Poluschke an. Die Wintererbse verrankt im Frühjahr halt sehr gut und es gibt dann eben wenig Spätverunkrautung. Das ist so ein bisschen der Vorteil. Wir ernten immer sehr stabil um die 3 Tonnen pro Hektar, wobei eben dann 3/4 davon Erbse ist. Also das ist halt für mich ein super Eiweißfutter und auch günstiger als eben zum Beispiel Sojakuchen, den ich ansonsten auch für Schweine verwende. Ich hätte aber noch eine andere Frage an den Stefan, weil er zuerst Kleegras erwähnt hat. Ich habe auch Erfahrungen schon gemacht, reinen Klee anzubauen, in diesem Fall Rotklee zur Vermehrung, hatte da aber das Problem, dass ich gefühlt zumindest stärker Ampfer dann drin hatte. Ich habe irgendwann schon mal gehört, dass das irgendwie mit der Versauerung des Bodens zu tun hat.
Ja, ja, natürlich. Also der Ampfer ist ja als Sauerampfer, hat das ja schon im Namen mit drin. Du baust den Rotklee natürlich auch eher auf einem etwas saureren Standort an, als jetzt zum Beispiel eine Luzerne, die ja total kalkliebend ist. Und insofern kann es natürlich sein, dass du eben auch in der Rotkleevermehrung, wo du dann eh auch nur 10, 11 Kilo auf dem Hektar säst, im Vergleich zu 25 oder 30 Kilo bei einem Feldfutterbestand, dass dann der Ampfer natürlich seinen Platz findet. Und beim Ampfer ist es so wie bei der Distel auch, du hast natürlich dann tiefgehende Wurzeln, die natürlich auch aus dem Unterboden noch was rausziehen können. Und dem Ganzen kannst du dann wiederum nur begegnen, und das kann der Rotklee nicht, das kann die Luzerne besser, wenn du eben in die gleiche Tiefe der Wurzel vordringst und da unten Konkurrenz machst. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, das kann natürlich die Luzerne auch nicht in einem Jahr schaffen. Du kannst so als Faustregel sagen, dass die Luzerne ungefähr so 80 Zentimeter pro Standjahr schafft. Das heißt, wenn du jetzt einen Boden hast, wo die Distel auch auf 2 Meter, 3 Meter runterkommt, dann musst du auch die Luzerne 3 Jahre stehen lassen, um eben den Effekt gegen die Distel zu haben.
Genau, also ihr habt es ja jetzt schon so ein bisschen angeteasert, so apropos Konkurrenz und Distel. Wie kann ich allgemein in der Fruchtfolge den Unkrautdruck senken?
Ja, also es gibt natürlich so gewisse Grundprinzipien, die schon seit jeher bei der Fruchtfolgegestaltung gelten und die auch immer noch gelten. Und das ist natürlich wichtig, dass man eben einen Wechsel auch hat von Winterungen und Sommerungen. Das ist so ein ganz grundlegendes Thema. Jetzt hat der Roman natürlich schon gesagt, er baut mittlerweile ganz gerne Wintererbse an. Nicht nur bei den Leguminosen, auch bei den Getreidearten haben wir momentan einen massiven Trend dahin, Winterungen anzubauen. Einfach wegen den Sommer- und Frühsommertrockenheiten, also egal ob das Hafer ist, da bauen wir mittlerweile einen Winterhafer an. Bei der Ackerbohne bauen wir mittlerweile eine Winterackerbohne an. Und das ist natürlich problematisch, dass wir dann natürlich immer mehr in die Winterungen reinkommen. Und dann haben wir natürlich unseren Freund den Ackerfuchsschwanz, der sich darüber freut, weil er einfach mehr Gelegenheiten bekommt, sich auch zu zeigen. Und das nutzt er natürlich auch gnadenlos aus. Und genauso ist es natürlich bei den Sommerungen. Auch da habe ich dann eben beim Getreide den Flughafer. Oder eben natürlich dann auch, wenn ich in Hackkulturen gehe, gerade dann auch Richtung späte Sommerungen wie Mais und Soja. Und dann eben auch noch wieder in Verbindung mit Stickstoffmanagement, was nicht ganz optimal ist. Da freut sich dann natürlich eben Melde, Gänsefuß und Knöterich.
Okay, gut zu wissen, erstmal so als Überblick. Aber ganz konkret, Roman, bei dir am Betrieb, gab es da schon Probleme mit Distel oder Drahtwurm?
Ja, ja, nicht nur mit dem, also mit vielen anderen auch. Aber Distel und Drahtwurm auf jeden Fall. Distel habe ich zuerst schon erwähnt, versuchen wir eben mit Kleegras und mit dem mehrfachen Mähen zu lösen. Und den Drahtwurm hatte ich jetzt zumindest einmal schon stärkeres Problem oder stärkeren Schaden nach Kleegras und vor Mais. Und da ist halt die Überlegung, die ich auch zuerst schon erwähnt habe, vielleicht den Mais wegzulassen und anstelle des Mais dann irgendwie zwei Getreidekulturen kommen zu lassen oder vielleicht mal Raps, dass man da vielleicht das Problem mit dem Drahtwurm lösen kann. Ob es dann gelingt, weiß ich nicht.
Ja, also bei dem Drahtwurm zum Beispiel, da ist es eben so, deswegen ist das jetzt noch ein ganz gutes Beispiel auch. Wir müssen natürlich auch bei der ganzen Bodenbedeckung, die wir ja machen müssen, also es wäre auch wieder ein eigenes Thema für sich, über Humus zu sprechen, aber wir haben natürlich auch durch unsere stärkeren Temperaturen verbrennen wir viel mehr Humus über die Zeit. Und deswegen wollen wir natürlich möglichst viel den Boden bedecken, auch den Boden zu kühlen, aber wir müssen halt eben auch mal Zeitfenster für Bodenbearbeitung einplanen. Und der Drahtwurm, der ist da ein gutes Beispiel, denn den Drahtwurm, den bekämpfe ich am besten, wenn ich eben im Sommer bei trockenen Bedingungen die Bodenaggregate gegeneinander reibe und damit auch den Drahtwurm entsprechend mechanisch bearbeite. Und deswegen gerade bei solchen Problemen wie jetzt Drahtwurm, aber es kann auch mal eine Distel sein, macht es eben durchaus Sinn, auch wirklich mal Fenster einzuplanen, wo man Bodenbearbeitung machen kann. Und das sind dann eben auch so flexible Geschichten, wo man dann vielleicht auch mal kurz von der Fruchtfolge auch abweicht und sagt, jetzt mache ich mal vielleicht keine Zwischenfrucht, sondern ich mache ein Bodenbearbeitungsfenster und baue dann eben zum Beispiel auch mal zwei Winterungen hintereinander, baue dann eben als Schwachzehrer vielleicht noch eine Tritikale nach dem Weizen, um da eben auch ein Bodenbearbeitungsfenster drin zu haben. Und was man auch noch sagen muss zum Drahtwurm, der freut sich vor allem über das Gras in der Kleegrasmischung. Also wer da eben sagt, hat einen hohen Drahtwurmbefall, da macht es natürlich mehr Sinn, dann auch eher einen reinen Kleebestand zu nehmen als eine Kleegrasmischung.
Stefan, kurze Zwischenfrage, um nochmal auf die Distelbekämpfung einzugehen. Du hast ja eben die Möglichkeit angesprochen eines Bearbeitungsfensters im Sommer. Wäre es da eine praktische Lösung, die Disteln im Kleegras zum Beispiel durch oftmaliges Mähen zu schwächen?
Der entscheidende Punkt bei der Distel ist, wenn sie so eine Wuchshöhe von circa 15 cm erreicht. Weil dann fängt sie an und zieht unten aus den Wurzeln die Nährstoffe nach oben. Und wenn ich sie dann abschneide, dann habe ich natürlich sie auch wieder entsprechend gekitzelt und auch gleichzeitig geschwächt.
Ja, danke. Guter Tipp. Zu den Krankheiten möchte ich noch sagen, dass ich überrascht war von diesen Anbaupausen, die du mit 10 Jahren definiert hast bei der Erbse. Ich habe ja, wie ich zuerst erwähnt habe, die Erbse einmal in der Fruchtfolge, das ist also dann alle 6 Jahre, hatte bis jetzt nicht die großen Probleme, aber ich bin jetzt auch erst 10 Jahre Biobauer, das heißt, auf manchen Flächen war sie erst einmal. Ist das aus deiner Sicht ein Problem, dass man das nur 6-jährig macht oder hilft es mir da, dass ich es ja im Gemenge anbaue? Senkt das das Risiko?
Nein. Also das Gemenge senkt das Risiko da nicht. Du hast immer das Anbaufenster Körnerleguminose. Und egal, ob das jetzt eine Erbse ist oder eine Ackerbohne, egal, ob das im Gemenge ist oder in Reinsaat, das macht keinen Unterschied. Und wichtig ist auch, es ist egal, ob es eine Hauptfrucht oder eine Zwischenfrucht ist. Also auch wenn ich dann in der Zwischenfrucht die Erbse drin habe, da fällt es meistens dann auch nicht auf, weil wenn ich die Erbse im Sommer aussähe, dann ist die meistens so wüchsig, dass die Krankheiten gar nicht die Chance haben, die zu infizieren. Aber wenn ich dann halt wieder irgendwann mit der Hauptkultur komme, dann wird die halt natürlich mit hohem Risiko auch erkranken. Und deswegen ist es wichtig, dass man diese Anbaupausen strikt einhält. Und wie du sagst, also bei dem ersten Mal oder bei den ersten beiden Malen, da wird es noch nicht auffallen. Aber es kann halt langfristig zum Problem werden. Und wir wollen ja nachhaltig und langfristig einen erfolgreichen Ackerbau machen. Und wenn ich mir jetzt schon eben die Chancen verbaue, in 20 Jahren noch eine vernünftige Fruchtfolge zu machen, dann bringt das nichts.
Wäre es eine Alternative, dann mal zum Beispiel Ackerbohnen mit Weizen als Gemenge zu sehen? Oder haben die auch ähnliche Krankheiten?
Die haben natürlich auch ähnliche Krankheiten. Also die sensibelste ist natürlich wirklich die Erbse. Am unempfindlichsten scheint bei den Körnerleguminosen die Wicke zu sein. Da gibt es momentan auch Untersuchungen. Es gibt momentan sehr viele Forschungsvorhaben oder Monitorings bezüglich Leguminosenkrankheiten, weil das eben ein Riesenthema werden wird oder schon ist. Und es macht durchaus Sinn, die Leguminosen zu wechseln. Also man kann durchaus hergehen und kann sagen, ich mache in einer Rotation mal die Erbse und in der nächsten Rotation vielleicht die Ackerbohne. Oder ich kann eben sagen, wenn ich in einer Fruchtfolge gerade mit dem Feld Körnerleguminose auf einem schlechteren Standort bin, dann mache ich Wintererbse Triticale, komme ich aber auf einen guten zuckerrübenfähigen Boden hin, dann mache ich die Ackerbohne oder die Sojabohne.
Ist die Sojabohne vom Krankheitsspektrum dann ebenfalls mit Erbse und Ackerbohne gleichzusetzen oder steht die extra, hat die irgendwie eine Sonderrolle?
Die Sojabohne nimmt ein bisschen die Sonderstellung ein, die hat mit den ganzen Krankheiten überhaupt nichts zu tun. Die hat wiederum ein anderes Spektrum, also da muss man dann eher aufpassen auf Sclerotinia zum Beispiel. Also wenn man da, du sagst ja, du willst da auch mit Raps vielleicht was machen, da sind wir natürlich in dieser Sclerotinia-Geschichte drin, genauso bei Sonnenblume. Da muss ich dann schon schauen, dass ich da die 3 bis 4 Jahre zwischen diesen anfälligen Kulturen dann entsprechend einhalte.
Wie ist es dann zu bewerten, wenn ich zum Beispiel nach Ackerbohne einen Starkzehrer wie Mais oder Weizen anbaue? Kann ich dazwischen eine leguminosenhaltige Zwischenfrucht zum Stickstoffaufbau anbauen? Was würdest du da sagen, Stefan?
Ja, es ist sogar noch viel einfacher. Also es macht natürlich Sinn, dieses Fenster für die Körnerleguminose dann natürlich auch voll auszunutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ackerbohne habe und will danach einen schönen Weizen oder Dinkel hinzaubern, dann nehme ich natürlich ein bisschen von dem, was ich gedroschen habe, plus die Ausfallackerbohne und mache dann nochmal eine richtige Dichtsaat. Und das ist die Hauptvorfruchtwirkung für den Weizen dann. Und der ein oder andere kennt es, wenn ich einen Weizen nach einer Ackerbohne mache, da kommt der Stickstoff relativ schnell, also hat zwar keine langfristige Wirkung, aber er kommt relativ schnell und ich habe eine Top-Startbedingung für den Weizen. Und wenn ich dann noch mit ein bisschen organischem Dünger komme, dann schaut der manchmal besser aus wie beim Kleegras, wo die Wirkung eher langfristig ist.
Das heißt, die Zwischenfrucht würdest du jetzt gemeinsam mit der Vorkultur als eine Leguminose sehen?
Ja, das ist eine Leguminose. Das ist ein Anbaufenster in der Fruchtfolge. Das ist also wirklich einmal diese Körnerleguminose dann auch wirklich voll ausgenutzt und dann fällt es auch nicht so schwer, die Anbaupause einzuhalten.
Genau. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Überblick über die verschiedenen Aspekte, Anbaupausen, Krankheiten, Schädlinge und so weiter bekommen und ein paar Tipps von Stefan mitgenommen. Roman, was würdest du aus heutiger Sicht nach der Folge anders machen? Was nimmst du mit?
Also ich denke, ein Punkt oder zwei Punkte nehme ich da auf jeden Fall mit. Das eine ist die Anbaupause von Erbse, dass ich das halt verlängere, dass ich hier mit anderen Kulturen arbeite dann. Und das zweite ist wohl die Überlegung, ob wir tatsächlich Möglichkeiten finden, Kleegras oder tatsächlich auch so eine Mischung mit Luzerne länger als ein Jahr stehen zu lassen. Das wäre natürlich gut. Da muss ich eben sehen, wie wir es verwerten können. Wir haben Betriebe hier in meiner Region, also starke viehhaltende Betriebe, ob es hier eventuell Möglichkeiten der Kooperation gibt, Futtermistkooperation oder so. Aber ich habe das heute schon mitgenommen, dass halt ein Jahr besser als kein Jahr ist, aber halt wahrscheinlich effizienter wäre es, das irgendwie überjährig stehen zu lassen.
Das ist aber ganz typisch, Roman, also gerade bei Betrieben, die so 10 Jahre umgestellt sind, die bauen relativ wenig Kleegras an. Also es ist wirklich ein ganz typisches Muster. Am Anfang baut man es gerne an, das Kleegras. Und so nach 10 Jahren denkt man sich dann als Ökobetrieb, will ich mal mehr Cashcrops einbauen. Also ganz, ganz, ganz typischer Prozess. Und dann ist es die Aufgabe von uns als Beratern, dich dazu zu bringen, dass du wieder Kleegras anbaust. Die Erkenntnis kommt aber meistens von ganz allein. Spätestens, wenn man dann auf den Berater hört und das Kleegras wieder stärker mit reinnimmt.
Das ist doch eine passende Überleitung. Ihr seid schon fast im Modus, und zwar der Zugabe mit der Weisheit der Woche. Vielleicht fällt euch noch ein kurzer Spruch dazu ein.
Ja, ich habe eine. Also es ist wieder kein kurzer Spruch, es ist eine kurze Anekdote. Also es ist immer, ich sage immer, also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man zu Beginn der Fruchtfolge vorm halbguten Kleegras steht. Und ich sage dann immer zu den Landwirten, wenn sie sich unsicher sind, bist du zufrieden, wenn dein Weizen nächstes Jahr so steht wie dieses Kleegras? Und das ist die Weisheit, also immer so, wie der Kleegrasbestand dasteht, so wird auch eure Folgekultur, der Weizen, der Mais, was ihr dahin baut, dastehen. Ist es ein total ungleichmäßiger, lückiger Bestand, wird auch euer Weizen so sein. Und deswegen schaut immer drauf, so wie der Start gesetzt wird in der Fruchtfolge mit Kleegras, so geht es über die ganze Fruchtfolge weiter.
Genau. Danke Roman, danke Stefan für den heutigen spannenden und fachlichen Input. Wenn du als Biobauer mehr über die Fruchtfolge wissen möchtest, findest du in der Juni-Ausgabe der Naturland Nachrichten einen Artikel von Stefan. Den Link dazu findest du wie immer in unseren Shownotes. Schreib uns auch gerne, wenn du Feedback oder Themenwünsche für unseren Podcast hast, an podcast@naturland-beratung.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du in dieser Folge dabei warst. Mehr über unsere Arbeit und den Podcast findest du auf unserer Webseite www.naturland-beratung.de. Falls du noch nicht Mitglied bei Naturland bist, dann könnte genau das Richtige für dich sein. Vermarktungsvorteile und das große Netzwerk aus Beraterinnen und Berater sind zwei Gründe, warum sich eine Mitgliedschaft für dich auszahlen kann. Hol dir jetzt unser kostenloses und unverbindliches Infopaket. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, trage kurz deine Daten ein und wir senden dir das Paket in den nächsten Tagen zu. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Und denk immer daran, gut beraten mit Naturland.